Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Auffällig viele Gegenwartsromane werden derzeit für Filmproduktionen adaptiert. Ob Lucy Frickes Töchter oder Alina Herbings Niemand ist bei den Kälbern. Thomas Pletzingers Bestattung eines Hundes dient gar als Vorlage für eine ganze Serie. Worin unterscheidet sich das Belletristische vom filmischen Erzählen? Der Sprung auf die große Leinwand. Aktuelle Literaturverfilmungen. Eine Sendung von Ralf Gerstenberg.
Er kommt mir mit Schnurri und eine letzte Bitte. Und das kannst du doch deinem todkranken Vater nicht abschlagen. Warum ist er nicht einfach der lausige Vater geblieben, der die ersten 35 Jahre war? Kurz vorm Sterben noch nett werden, das ist einfach nur eine Gemeinheit.
Der Film Töchter, nach dem gleichnamigen Roman von Lucy Fricke, kam im Herbst 2021 in die Kinos und ist ab April 2022 digital verfügbar.
Der Roman hat sich jetzt so also über die Zeit doch 100.000 Mal verkauft etwa. Und den Trailer hatten innerhalb von 3 Tagen 1 Million Leute gesehen. Also die Reichweite ist ja ganz anders. Und das ist schon interessant, attraktiv.
Ich bin hierher gekommen, um eine Geschichte zu finden. Aber was ich gefunden habe, ist viel größer.
Funeral for a Dog. Nach dem Roman Bestattung eines Hundes von Thomas Pletzinger läuft ab Mitte März 2022 auf Sky.
We all have to deal with our past.
Die Realität ist, dass ich, seit ich damit angefangen habe, nur noch das mache. Ich denke zwar ab und zu an meine Romanprojekte und treffe mich mit meinem Lektor und wir reden und hier und da schreibe ich auch mal eine Seite. Aber dieses filmische Erzählen, das ist einfach sehr, sehr, sehr reizvoll.
Kann ich ewig in diesem Café bleiben?
Willst du hin?
Musst du, Papa!
Ich hab schon so ein Trittchen wie deine Mutter.
Machst du dann die Kälber?
Ja.
Die Verfilmung von Alina Herbings Roman Niemand ist bei den Kälbern hatte ihren Kinostart im Januar 2022.
Mein Agent damals, der hat mir dann einfach irgendwann Bescheid gesagt, dass es da Interesse gibt von der Produktionsfirma und die auch gleich eine Regisseurin schon dazu hätten und so weiter. Und dann habe ich relativ schnell gesagt, dass sich das gut anhört und dass ich das gerne an die geben würde. Vor allem, weil es auch nicht so selbstverständlich ist, dass jemand dann gleich das auch umsetzt, ne? Also es werden ja öfter die Rechte einfach erstmal verkauft und dann passiert damit lange nichts.
Neben Klassikern wie Stefan Zweigs Schachnovelle, Thomas Manns Felix Krull oder Erich Kästners Fabian finden Verfilmungen von Gegenwartsromanen immer häufiger den Weg in die Kinos und auf die Streamingportale. Es scheint, als würden Film- und Serienproduzenten die literarischen Neuerscheinungen genauestens verfolgen. Die Chancen für Autorinnen und Autoren, mit einem erfolgreichen Roman auch den Sprung auf die große Leinwand zu schaffen, waren selten so groß wie heute, meint Lucy Fricke. Grund dafür sei unter anderem der enorme Bedarf der Streamingdienste an verfilmbaren Stoffen.
Natürlich gucken die sich auch die ganzen Romane an, die da sind. Aber man hat dann schon mal eine Geschichte. Also diese ganze Drehbuchentwicklung verkürzt sich enorm, wenn es einen Roman gibt. Eigentlich dauert das natürlich lang, also einen Stoff zu entwickeln, das durch diese ganzen verschiedenen Abteilungen zu bringen. Also da gehen schon mal 3-4 Jahre ins Land und die braucht man gar nicht mehr. Also da ist ein Roman und man sagt, man macht ein Drehbuch draus und das kann man innerhalb von einem Jahr locker schaffen.
Vielleicht sollten wir doch durchfahren, flüsterte Martha, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass Kurt hinten eingeschlafen war. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Mit ihm stimmt was nicht. Was sollte mit ihm denn auch stimmen? Da ist noch etwas anderes. Ich weiß es nicht. Wir hörten seiner Atmung zu, die unruhig war, aussetzte zwischendurch, bis er wieder nach Luft drang.
Der Roman Töchter ist eine dialogreiche Road Novel über 2 Freundinnen, Martha und Betty, beide um die 40. Bei ihrem Trip haben sie Kurt, Marthas todkranken Vater, auf der Rückbank. Doch der will gar nicht, wie behauptet, zum Sterben in die Schweiz, sondern zum Lago Maggiore, wo eine ehemalige Geliebte auf ihn wartet. Eine Auseinandersetzung mit dem Tod, dem eigenen Leben, mit abwesenden Vätern, ein Roman wie gemacht für eine Verfilmung.
Er lehnte sich aus dem Fenster und krächzte. Zum Sterben fährst du mich, aber zum Lieben hättest du mich niemals gefahren. Jetzt werd mal nicht pathetisch, brüllte Martha zurück. Und ich fand, sie hatte recht. Kurt zog den Kopf wieder ein und sagte, das mit der Schweiz habe ich wirklich vorgehabt. Aber dann hat sich Francesca plötzlich bei mir gemeldet nach so langer Zeit. Die kennt meinen Zustand. Wir schreiben uns seit Monaten E-Mails. Wissen Sie, was Francesca zu mir gesagt hat? Ich schüttelte den Kopf. Sogar Martha auf ihrer Standspur schüttelte den Kopf. Ging aber unbeirrt weiter. Sie hat gesagt, ich lasse dich kein zweites Mal allein. Kurt stöhnte auf, wohl, weil er diesen Satz so schön fand. Und ich fragte mich, was Francesca für eine Frau war. Wie verzweifelt, einsam, sentimental sie sein musste. Aber was wusste ich schon?
Es gab relativ schnell nach Erscheinen, also wenige Tage danach, eine Kritik bei Spiegel Online, also fast eine Hymne, in der eben auch drin stand, ein Buch wie ein Film von Maren Ade. Und daraufhin meldeten sich über 30 Filmproduktionsfirmen und fragten nach den Rechten. Und die waren bei mir. Also die waren nicht beim Verlag, sondern ich hatte die Rechte behalten, die Filmrechte. Und dann war es halt so ein bisschen so eine Abwägungssache. Also verkaufe ich die Rechte und habe damit gar nichts zu tun? Oder sage ich, ich will das Drehbuch mitschreiben? Also so diese ganzen Entscheidungen dann.
Lucy Fricke entschied sich dafür, gemeinsam mit der befreundeten Regisseurin Nana Neuel das Drehbuch zu schreiben. Alleine hätte sie sich das nicht zugetraut, sagt sie. Sie brauchte jemanden, der ihr dabei half, sich von ihrem Roman zu lösen, die Geschichte für den Film nochmal neu zu durchdenken.
Dieses Loslassen und Kontrolle abgeben, das ist natürlich auch ein Prozess. Also sicher, beim Roman bin ich ganz allein. Ich schreibe den ganz allein fertig und dann kommt ein Lektor. Und das war's. Also mit mehr Menschen muss ich mich nicht auseinandersetzen. Aber irgendwie hat mir das auch gefallen. Also dieses auch Zusammenschreiben, das hat wahnsinnige Vorteile. Also wenn man selber mal nicht mehr kann, ja, dann schickt man die Datei rüber und sagt, jetzt mach du mal die nächste Woche.
Der Vorteil bei Töchter von Lucy Fricke war, dass der Roman schon viele pointierte Dialoge enthielt. Doch er beinhaltet auch Reflexionen, Beobachtungen und innere Monologe der Ich-Erzählerin, durch die der Leser erfährt, wie sie die Welt sieht, was sie umtreibt.
Die größte Herausforderung war, diese Erzählstimme rauszunehmen. Also irgendwann zu sagen, wir machen keine Off-Stimme. Und dann ein bisschen von den Gedanken teilweise in den Dialog gezogen oder geguckt haben, wo kann man also Kommentare, die eigentlich der Erzählerin gehören, auch woanders verpacken oder hinstellen, sozusagen. Welche Sprache benutzt man außer der Sprache? Und das ist ja das Interessante, dass man ja beim Film eigentlich viel mehr Möglichkeiten hat. Man hat ja viel mehr Ebenen, also die Motive, sei es die Musik, die Einstellung. Aber das war bei mir wirklich ein Prozess, einfach dieses andere Denken zu lernen oder anders schreiben. Dass man eben nicht nur Worte hat, sondern ganz andere Mittel.
Im Roman liest sich eine Passage, in der die beiden Frauen in Italien unterwegs sind, so.
Ich bin noch nie vorher in Italien gewesen, gestand sie. Dass wir beide nicht mal als Kinder hierher gekommen sind, nicht mal die Adriaküste gesehen hatten, irritierte mich plötzlich. Wir waren westdeutsche Kinder. Bei uns war offenbar die kulturelle Sozialisation schiefgelaufen und wir hatten bisher nicht ein einziges Mal das Bedürfnis verspürt, sie nachzuholen. Martha wischte wieder über ihr iPhone und entschied, dass wir zuallererst nach Genua fahren und dort übernachten würden, dann weiter über Florenz nach Belegra.
Im Film wird daraus ein Dialog.
Ich war noch nie in Italien. Das ist doch eigentlich nicht zu fassen.
Ja, wir waren auch immer nur Lüneburger Heide.
Also bei uns ist echt die gesamte kulturelle Sozialisation schiefgelaufen. Genua, Florenz, Siena, Pisa, das ist ja der Wahnsinn, das liegt alles auf unserem Weg.
Die titelgebenden Töchter werden gespielt von Birgit Minichmeier und Alexandra Maria Lara.
Letztlich waren wir uns dann beim Casting ziemlich einig. Also Birgit Minichmeier und Alexandra Maria Lara waren auch gemeinsam eingeladen. Und das, ich meine, die haben das halt so gespielt, dass es eigentlich gar keine Zweifel mehr gab dann.
Was wird das hier eigentlich? Thelma und Louise?
Wir waren jung und unterdrückt. Wir sind ja nicht mehr unterdrückt.
Chick.
Das waren Jungs. Wir sind Frauen kurz vor den Wechseljahren.
Ich dachte, na, die sind alle viel zu hübsch. Ja, also, aber dann sind natürlich Schauspielerinnen in der Regel auch attraktive Frauen. Aber also zumindest am Anfang habe ich damit so ein bisschen gehadert. In meiner Vorstellung waren die eben nicht so sehr attraktiv und schlank und so super Frauen, sondern eigentlich so ganz normale. Ja, aber es ist eben, also ich denke auch in dem Alter, um die 40, Mitte 40, Schauspielerinnen, die dann noch im Geschäft sind oder dann einen großen Namen haben, die haben natürlich auch einen langen Weg hinter sich und sind da sehr, ja, passen natürlich auch irgendwo so in das, was der Filmmarkt will.
Er war ein sentimentaler Bock. Mein Vater ist ein Mann wie alle anderen.
Marthas sterbender Vater, der sich auf eine letzte Reise begibt, wird von Josef Bierbichler dargestellt.
Jetzt krieg dich doch nicht so auf, Schuri. Mein Leben lang habe ich mit Frauen am liebsten geraucht. Zigaretten und Frauen, das war das Glück.
Ja, schönes Glück. Ohne das säßen wir gar nicht hier.
Ja, ohne das säßest zumindest du jetzt nicht hier.
Josef Bierbichler ist natürlich der Wahnsinn. Also das war schon so für mich die größte Überraschung. Also als ich den dann gesehen habe oder zum ersten Mal so Muster aus dem Schneideraum bekam, dachte, ach scheiße, ich hätte viel mehr Szenen mit dem Vater schreiben müssen. Der ist einfach so toll.
Wenn deine Mutter damals nicht so rauchen hätte können, dann wäre sie mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber bei ihr sind die Rauchkringel immer aus dem Mundwinkel heraus aufgestiegen. Ist immer unter einem Heiligenschein gesessen. Ausgerechnet deine Mutter. Heilig geraucht hat sie sich.
Ich war einen einzigen Tag dann in Köln im Studio dabei. Das war eine Szene auch mit den dreien im Auto. Und danach kam Josef Bierbichler zu mir und drückte so meine Schulter und sagte, richtig guter Text. Und ich habe gedacht, Wahnsinn, ja, also da werde ich auf dem Sterbebett noch dran denken.
Nach der Drehbucharbeit und dem Casting hat sich Lucy Fricke aus der Produktion des Filmes komplett rausgehalten. Früher war sie selbst in der Filmbranche beschäftigt und weiß, wie enervierend es für das Team vor Ort sein kann, wenn Autorinnen oder Autoren damit anfangen, Requisiten zu verschieben. Erst ganz zum Schluss der Dreharbeiten besuchte sie ein Set.
Ich kenne ja Filmsets, ich weiß das ja, wie das da aussieht. Trotzdem ist es was anderes, an so ein Set zu kommen und man sieht die ganzen Licht-LKWs und das Maskenmobil und Catering und halt 60 Leute, die da arbeiten. Und das verbunden mit der Vorstellung, die sind jetzt alle nur hier, weil ich dieses Buch geschrieben habe. Das, also kann man ja schon ein bisschen größenwahnsinnig werden eigentlich.
Also Größenwahn würde ich nicht sagen. Na, vielleicht doch. Also man, ab und zu betritt man das Set und denkt natürlich, man wäre Gott. Und ist man auch. Natürlich ist man dann für ein paar Momente ist man halt irgendwie der Schöpfer des Ganzen.
Thomas Plätzinger war im Gegensatz zu Lucy Fricke häufig vor Ort, als sein Roman Bestattung eines Hundes unter dem englischen Titel Funeral for a Dog für Sky als Serie verfilmt wurde.
Aber dann sieht man halt diese 1000 Leute, die da arbeiten, die Lichttechniker und die Kabelträger und die Frau vom Catering und alle machen ihren Job. Und das ist toll, das so ins Kollektiv zu geben und dann zu sehen, was das Kostüm macht. Man hat irgendwann mal gedacht, ja, ja, vielleicht das T-Shirt, hat man sich vorgestellt. Und dann bemühen die sich, so etwas den Schauspieler wirklich anzuziehen. Das ist toll. Also Größenwahn, klar, aber auch einfach irgendwie eine große Genugtuung, dass man Teil einer so tollen Geschichtenmaschine ist.
In Bestattung eines Hundes oder Funeral for a Dog fährt der Journalist Daniel Mandelkern zu dem Schriftsteller Svensson, der höchst idyllisch an einem norditalienischen See lebt. Schon auf dem Weg dorthin trifft Mandelkern auf die attraktive Finnin Tuuli, die ebenfalls auf dem Weg zu Svensson ist, um mit ihrem Sohn ein paar freie Tage im Haus des Schriftstellers zu verbringen, den sie offenbar kennt.
Ich will ein Interview führen mit Mark Svensson, dem Autor.
Du willst? Was meinst du, er will nicht?
Sie hatte alle Termine wieder abgesagt.
Aber trotzdem fliegst du hin.
Ja. Gucken, was passiert.
Das Gespräch mit dem Schriftsteller kommt nicht so recht in Gang. Dafür verstrickt sich Mandelkern immer tiefer in Svenssons und Tuulis Lebens- und Liebesgeschichte. die von einem besten Freund, einem dreibeinigen Hund und einem Kind handelt. Von Exzessen, Liebe und Enttäuschung in Südamerika, New York, Deutschland, Italien und am Polarkreis. Der Roman ist bereits 2008 erschienen. Mehrere Jahre lang hat Thomas Plätzinger versucht, gemeinsam mit einem interessierten Produzenten aus dem Stoff ein Drehbuch für einen Spielfilm zu machen.
Dieser Roman ist ja sehr verschachtelt gebaut. Zeitebenen und Perspektiven gehen durcheinander oder sind miteinander verwoben die ganze Zeit. Und als ich die Spielfilmidee für diesen Stoff mir ausgedacht habe, ist mir halt klar geworden, dass der Spielfilm ist für diesen Romanstoff nicht die Form, die man wählen sollte, weil das einfach zu komplex ist, weil man auf 90 oder 120 Minuten nicht all diese Elemente verknüpfen kann. So, ne? Und dann habe ich irgendwann eben die Möglichkeit in der Serie gesehen, weil man auch einfach stärkere Querverbindungen zwischen Erzählebenen herstellen kann.
Der neue Roman heißt Funeral for a Dog.
Hat Svensson dir das erzählt?
Nein. Kiki. Aber niemand darf ihn lesen.
Ist wohl nicht so gut.
Ist gut, dass du da bist.
Thomas Plätzinger ist großer Fan des seriellen Erzählens. Deshalb war es für ihn bald klar, dass er am Drehbuch mitschreiben will. Zumal seine beiden Co-Autoren, Bob Conrad und Hanno Hackford, befreundete Büronachbarn waren.
Ich bin vor allen Dingen bei denen in die Lehre gegangen. Die beiden sind einfach über Jahrzehnte erfahren in dem, was sie tun. Also es gab ständig diese Diskussion bei uns im Writers' Room, fast schon eine Art Kulturkampf. Was sagt der Fernsehunterhalter auf der einen Seite und der Literat auf der anderen Seite? Soll die Figur am Fenster stehen und auf den Regen hinausblicken? Man soll ahnen, was er denkt, oder sagt er einen pathetischen Satz? Also wie viel sagt man, wie viel ahnt man, wie viel sieht man an der Oberfläche? Oder was macht man explizit, was behält man für sich? Und lauter solche Sachen.
Du, Marc, ich will nicht, dass du denkst, dass ich mich hier aufdränge.
Tu's aber.
Die beiden Hauptfiguren, Svensson und Mandelkern, werden von Friedrich Mücke und Albrecht Schuch gespielt.
Ich will mit dir über deine Arbeit sprechen.
Ich gebe aber keine Interviews.
Kind wollte ich auch immer surfen lernen. Hast du aber nie gemacht.
Ja, wenn man was will, muss man ihm auch dranbleiben, ne?
Toll, ja. Meine Frau sagt das auch immer.
Das ist ein interessantes Phänomen. Also, dass man sich Figuren ausdenkt und die natürlich ein Gesicht haben und eine Physis und so weiter und so fort. Beim Romanschreiben, wenn ich jetzt den Roman aufschlage und meine eigenen Worte angucke, dann sehe ich nicht mehr die Leute, die ich mir mal vorgestellt habe, sondern dann ist Svensson Friedrich Mücke, weil Friedrich Mücke Svensson so toll gespielt hat, dass das meine eigene Fantasie überlagert. Albrecht Schuch ist Daniel Mandelkern für mich jetzt.
Funeral for a Dog schöpft das Potenzial seriellen Erzählens voll aus. Es gibt Rückblenden, Off-Kommentare, gut gesetzte Cliffhanger, ein rätselhaftes Unglück und große Gefühle vor perfekt gefilmten Landschaften. Der Plot nimmt manchmal etwas andere Verläufe als im Roman. Charaktere werden weiter auserzählt, Konflikte zugespitzt. Die Geschichte habe, meint Thomas Plätzinger, nochmal auf andere Weise zu sich selbst gefunden.
Man muss ab und zu natürlich ein paar anderen Gesetzen folgen als beim Roman. Der Roman arbeitet viel mit sprachlichen Formen. Also die Erzählung kommt vor, es kommt auch vor der Brief, es kommt die Postkarte vor, das Notat kommt ständig vor. Das sind alles so Formen, die man natürlich im Film nicht unbedingt wählen möchte, weil die ein bisschen langweilig sind. Also das ist eine andere Geschichte, die wir erzählen, die, glaube ich, das gleiche Rückgrat hat oder die gleiche Seele. Aber wir haben ganz viel eben dazu gedichtet oder weggelassen, so einfach um das Ganze so visuell und haptisch wie möglich zu machen.
Ein Dorf irgendwo im Nordwesten Mecklenburgs. Ein paar Häuser, eine Bushaltestelle, Windräder.
Und was macht ihr hier?
Wartungsarbeiten.
Christine, eine junge Frau, versucht dem freudlosen Alltag auf dem Bauernhof und den patriarchalen Strukturen zu entfliehen.
Kann ich ewig in diesem Café bleiben?
Kurz nachdem Alina Herbings erster Roman Niemand ist bei den Kälbern erschien, wurden von ihrer Agentur auch schon die Filmrechte verkauft.
Das ging alles relativ schnell. Ich glaube, 2017 ist der rausgekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das schon 2017 auch war, dass wir die Filmrechte verkauft haben oder erst 2018. Und dann wurde, glaube ich, ein Jahr recherchiert und am Drehbuch gearbeitet und dann haben die schon ziemlich schnell losgelegt mit dem Rest.
Als Drehbuchautorin wollte sich Alina Herbing an der Verfilmung ihres Romans allerdings nicht beteiligen.
Ich fand es eher spannender zu sagen, mach einfach mal, nimm mal diese Figuren und den Text und ich bin eher die Expertin in dem Literaturbereich und vertraue der Regisseurin jetzt einfach mal, was die filmische Umsetzung angeht. Und dann ja, habe ich ihr das einfach so überlassen.
Ich fand das eigentlich so schön, weil Alina da so einen sehr reifen Umgang mit hatte, fand ich. Also sich sehr so frei machen konnte auch. Also sie einfach gesagt hat, gut, man, da passiert jetzt was Neues mit dem, was ich geschrieben habe.
Die Regisseurin Sabrina Sarabi war nach ihrem viel beachteten Spielfilmdebüt Prelude für ihren zweiten Film auf der Suche nach einem Roman, der sich für eine Verfilmung eignen würde.
Ich war einfach sehr so müde nach meinem ersten Film, weil das halt sehr anstrengend auch war für mich, weil ich einen sehr persönlichen Stoff verfilmt habe und es geht auch um Selbstmord in dem Film. Also das ist so ein großer Grund, warum ich gerne was machen wollte, was jemand anders geschrieben hat. Und dann lese ich auch unglaublich gerne einfach. Also ich lese, glaube ich, auch mehr Bücher, als dass ich Filme gucke. obwohl ich Filme drehe. Ja.
Alina Herbings Roman »Niemand ist bei den Kälbern« hatte die Regisseurin auf einer Zugfahrt von Berlin nach Kassel gelesen und wusste bei ihrer Ankunft, dass sie das Buch verfilmen wollte.
Mich hat das irgendwie so total berührt, so diese junge Frau, die so irgendwie so ganz einsam in diesem sehr männerdominierten Umfeld wirkt. Weil ich die ganze Zeit so ausbrechen will und irgendwie aber so dadurch, wie sie aufgewachsen ist und was ihr so gesagt wurde und so eigentlich überhaupt keine Möglichkeiten für sich findet, da irgendwie so einen Umgang mit zu finden, dass sie da so einen Weg rausfindet und so eine Selbstsicherheit für sich hat.
Arbeitest du da auf dem Hof?
Ja. Wir sollen den irgendwann mal übernehmen.
Dein Freund und du?
Ja. Aber sein Vater mag mich nicht.
Nee? Bist nicht gern da?
Nee.
Das hat mich so total berührt, weil sie da so gefangen in dieser einsamen Landschaft war. Und dann hat mich auch diese Landschaft so total interessiert. Also ich war schon viel auf dem Land, aber ich habe auch immer so ein bisschen Angst manchmal vor dem Land. Also habe auch so gemerkt, dass es so eine Mischung aus so Faszination und auch Angst ist, die mich da so dran fasziniert hat.
Und warum machst du nichts anderes?
Ich kann nichts anderes.
Das glaube ich nicht.
Ist aber so.
Wovon träumst du?
Irgendwas in der Stadt. Eine eigene Wohnung.
Alina Herbings Roman ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Er gibt der stillen Christine, die vieles einfach zu erdulden scheint, eine Stimme.
Das ist eine der ersten Regeln, die ich gelernt habe von Caro. Männern zuhören oder wenigstens so tun. Immer schön lächeln und an den richtigen Stellen bemitleiden. Wenn Daniel schon ein bisschen angetrunken ist, setzt du dich neben ihn und wenn er anfängt zu labern, tust du so, als wäre das alles mega spannend. Reißt deine Äuglein auf, nickst und lächelst. Genau so habe ich das damals gemacht. Nach 10 Minuten hat Daniel mich gefragt, ob ich nicht mal mit ihm nach draußen kommen will. Und da ist es passiert. In den Monaten danach habe ich das dann ziemlich oft gemacht, mit ziemlich vielen Jungs. Bis Caro mit der nächsten Regel ankam. Frauen, die mit zu vielen Männern rummachen, sind Schlampen.
Im Film fehlt die Erzählstimme der Protagonistin. So wird die Sprachlosigkeit, von der das Buch erzählt, in der filmischen Umsetzung direkt erlebbar. Die stumme Selbstverständlichkeit routinierter Vorgänge steht für eine Welt, die von harter Arbeit geprägt ist und in der nur der Nutzwert zählt. Die junge Frau in ihren kurzen, knalligen Tops wirkt darin verloren und deplatziert.
Das finde ich aber auch interessant, dass ein Roman, der so komplett auf Sprache ja eigentlich basiert, dann als Film also fast ohne Sprache funktionieren kann.
Ich habe mich, glaube ich, sehr früh vom Roman gelöst. Also ich habe ganz kurz mal darüber nachgedacht, okay, macht man dann irgendwelche Voice-Overs und sowas, weil ja halt irgendwie auch diese Monologe, ich fand die auch total toll. Und ich habe dann aber so gemerkt, so nee, irgendwie will ich das nicht, dass da die ganze Zeit dann so drüber geredet wird. Und deswegen habe ich da sehr schnell die Entscheidung getroffen, das einfach rauszuschmeißen.
Wo musst du hin?
Wo fahren Sie hin?
Nach Hamburg.
Das passt.
Hauptdarstellerin Saskia Rosendahl, die für ihre schauspielerische Leistung in Niemand ist bei den Kälbern beim Filmfestival in Locarno als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde, hat den Roman von Alina Herbing gar nicht gelesen.
Ich glaube halt, dass es eigentlich auch ganz gut war, dass Saskia nicht den Roman gelesen hat, weil ich halt auch so das Gefühl hatte, es stand wahnsinnig viel so an eben diesen inneren Monologen und meine Angst war so dabei, dass Saskia dann zu viel für selbstverständlich schon nimmt oder mitinterpretiert. Das habe ich ganz stark gemerkt, dass so ganz viel sie sich durch diese Drehbuchszenen erarbeitet hat oder durch Fragen, die sie gestellt hat, wo ich dann wieder irgendwie gemerkt habe, ah, okay, das hat sich bei ihr gar nicht irgendwie eingestellt, dieser Gedanke. Und dann bin ich wieder dadurch ans Buch gegangen und das war, glaube ich, also so ein gegenseitiges Helfen im Endeffekt.
Auch für erfolgreiche Romanautorinnen und Autoren wie Lucy Fricke, Thomas Plätzinger und Alina Herbing ist es nicht immer leicht, allein vom Verkauf ihrer Bücher und von Lesungshonoraren den Lebensunterhalt zu bestreiten. Zumal sich die Arbeit an einem Roman meist über mehrere Jahre erstreckt. Da bieten das Drehbuchschreiben und der Verkauf von Filmrechten durchaus reizvolle Verdienstmöglichkeiten.
Auf jeden Fall. Es war eigentlich dann auch so, dass das Buch ja fast noch für mich weitergearbeitet hat und ich dann über das Buch einfach nochmal mehr Geld verdient habe durch die Verfilmung als mit dem Buch selbst. Die finanziellen Aspekte, die da mit den Verfilmungen zusammenhängen, das sind einfach nochmal ganz andere Kategorien als, glaube ich, das, was Verlage zahlen.
Das ist, glaube ich, eine ganz harte Realität. Ich habe, glaube ich, noch nie gedacht, dass dieser Beruf auch tatsächlich sich bezahlt macht. Ich habe ihn ja trotzdem gewählt. Aber jetzt ist es auch so, dass man da gut von leben kann. Man kann Bücher schreiben, man kann Drehbücher schreiben. Die Möglichkeiten sind vielfältig. So. Und das muss man sagen, beim filmischen Erzählen ist mehr Geld drin als bei bedrucktem Papier.
Geld, was man dann hat, um jetzt gar nicht sich das Haus zu kaufen, aber um entspannt den nächsten Roman schreiben zu können. Also ich kann mich sozusagen konzentrieren auf das, was ich am liebsten tue, also auf das Schreiben. Man muss nicht irgendwelche anderen Nebenjobs machen oder Förderanträge stellen oder was auch immer. Also ich bin einfach jetzt in der Situation zum ersten Mal, wo ich sage, ich schreibe. Und sonst muss ich zumindest für meinen Lebensunterhalt nichts anderes mehr tun.
Willkommen im Paradies.
Oh, danke schön.
Lucy Fricke hat nach der Zusammenarbeit mit der Regisseurin Nana Neuel Lust auf neue Filmprojekte bekommen. Thomas Plätzinger arbeitet bereits an der zweiten Staffel von Funeral for a Dog sowie an einer Verfilmung seines Buches The Great Novitzky. Und Alina Herbing hält das Drehbuchschreiben ebenfalls für eine spannende Herausforderung. Denkt allerdings eher an Originaldrehbücher als an Adaptionen literarischer Stoffe. Es scheint, als könnten sich Filmbranche und Literaturbetrieb durchaus medial ergänzen. Jedenfalls sei die Welt für Autorinnen und Autoren in den letzten 10 Jahren keine schlechtere geworden, findet Thomas Plätzinger.
Man beobachtet einfach, dass die Leute nach Geschichten hungern. Ne? Die Leute wollen Geschichten erzählt bekommen. Und ich glaube, die Buchbranche hat zwar an so organisatorischen Dingen gelitten, aber die Tatsache, dass Leute Bücher lesen wollen, ist genauso geblieben wie die Tatsache, dass Leute sich Geschichten im Fernsehen angucken wollen oder an ihren Computern oder Handys. Das ist eine Stärkung des Ausdenkens, eine Stärkung des Geschichtenerfindens und das finde ich gut.
Der Sprung auf die große Leinwand, aktuelle Literaturverfilmungen, das war eine Sendung von Ralf Gerstenberg. Der Film Töchter ist bei gängigen Streaming-Anbietern ab dem 14. April digital erhältlich. Und der neue Roman von Lucy Fricke, Die Diplomatin, erscheint im März. Die Serie Funeral for a Dog startet am 17. März auf Sky. Niemand ist bei den Kälbern läuft seit dem 20. Januar in den Kinos. Es sprachen Sarah Sommerfeld und Matti Krause. Regie Giuseppe Maio, Ton Christiane Neumann, Redaktion Dorothea Westphal.